Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Pekip für die Ohren, dein Podcast zum Thema Pekip. Heute sind wir nur zu zweit, Sarah und ich. Nina verweilt in dem schönen Schweden und lässt es sich gut gehen. Und wir haben uns überlegt, heute über das große Thema Krabbeln mit euch zu sprechen.
Ja, Krabbeln ist ja in den Pekip-Kursen einfach immer wieder ein Thema. Wann sollen Kinder krabbeln? Wie kommt mein Baby eigentlich ins Krabbeln? Worauf soll ich achten? Und da wollen wir euch heute ein bisschen was zu erzählen. Und erstmal geht es ja auch einfach mal darum zu schauen, welche Entwicklungsschritte sollte mein Kind eigentlich gemacht haben, bevor es ins Krabbeln kommt. Weil fürs Krabbeln brauchen wir ja ganz viel Muskulatur, brauchen wir Körperspannung. Und da braucht es sozusagen ein paar Steps, die schon vorher passiert sind. Fallen dir da welche ein, Franzi?
ganz, ganz viele. Ich war aber gerade eben noch, was mir noch fehlt, ist nämlich die Koordination. Also ja. Ganz viele, habe ich gerade gehangen, weil ganz viele Eltern sagen immer, ja, wie kann ich meinem Baby denn helfen, dass es eben, wenn es noch nicht so viel Kraft hat, ins Krabbeln zu kommen, wie kann man das unterstützen? Und dann stellen wir ganz oft fest, dass es aber auch ganz viel Koordination braucht von den Händen, von den Füßen und eben damit auch eine ganz spannende kognitive Entwicklung, dass das vom Gehirn alles verknüpft und miteinander funktioniert. Also da gibt's ganz, ganz viel, was vorher alles stattfinden muss, soll, kann, damit das Baby krabbeln kann. So, ja, zurück zum Thema Gewicht oder was ist eigentlich egal. Das hört man ja auch oft, ich weiß nicht, hörst du das auch, Sarah, dass Eltern sagen, ja, mein Baby ist ein bisschen schwerer, das hat halt nicht so viel Kraft. Merkst du einen Unterschied, ob ein Baby leicht oder schwer ist?
Tatsächlich nicht zwingend, sondern eher den Unterschied, wie viel Bodenzeit die Kinder haben. Also Zeit, sich frei zu bewegen und die Muskulatur aufbauen zu können.
Ja,
das ist eher das,
mir auch
mir auffällt. Aber ich finde immer total wichtig, wenn wir uns dieses Krabbeln und diese Muskulatur angucken, was passiert denn vorher? Und da können wir unsere Kinder ja wieder, da sind wir an dem Punkt, den wir eigentlich in jeder Folge einmal ansprechen, ganz genau beobachten. Also die Kinder durch die Bauchlage und das Abstützen auf den Arm, da wird nämlich schon mal geübt, mich hochzudrücken und das Gewicht zu halten. Und wenn ich das kann und die Muskulatur stimmt, dann kann ich auch den Rest langsam mit hochziehen. Das ist so ein erster Schritt. Deswegen ist ja auch das, was wir sagen, dass Bauchlage so wichtig ist, weil Bauchlage so viel Muskulatur aufbaut in den Armen, Rumpfmuskulatur, Stabilität und Positionierung der Beine und der Füße, was einfach so wichtig ist für dann diesen Entwicklungsschritt Krabbeln.
Genau. Und manche Babys oder viele Babys gehen ja auch abwechselnd hoch. Wie du gerade so schön gesagt hast, sie stemmen sich vorne zum Beispiel entweder auf den Unterarm, in den Unterarmstütz und stemmen sich hoch, dann irgendwann auch auf die Hände und stemmen sich komplett hoch. Dann gehen sie manchmal vorne runter und gehen hinten mit dem Po hoch, durch die Knie, manche sogar bis auf die Füße. Und das passiert oft auch abwechselnd, weil eben auch die Kraft fehlt, um beides gleichzeitig zu machen. Sie machen es abwechselnd und üben so mit der Muskulatur, eben aber auch für die ganze Rumpfstabilität, fürs Gleichgewicht. Da passiert unglaublich viel. Und was du gerade schon gesagt hast, Sarah, eben dieses viel auf dem Boden liegen oder eben es muss ja nicht unbedingt der Fußboden sein, oder auf, wenn es abgesichert ist, auf dem Sofa oder in einem größeren Laufstall. Natürlich wäre es wirklich am besten, die Babys liegen auf dem Fußboden, weil da können sie sich in alle Richtungen bewegen, frei entfalten, alles ausprobieren, ohne dass es große Verletzungsmöglichkeiten gibt für sie.
Das stimmt, da hast du recht. Und dann sind wir ja irgendwann an dem Punkt, wo sich ja einfach alle Eltern drüber freuen, wenn das Kind im Vierfüßlerstand ist und diese rhythmischen Vor- und Rückbewegungen macht, also diese Rocking Position, wo man immer denkt, jetzt geht's gleich los, aber geht es doch noch gar nicht.
Genau. Und dann dauert es noch mal irgendwie 2 Monate.
Dann dauert es und dauert es. Bei dem einen geht schneller, bei dem anderen Baby dauert es ein bisschen länger. In dieser Rocking Position. Und das ist auch immer etwas, wo ich dann auch teilweise die Eltern mitnehme und sage, geht mal selber in diesen Vierfüßlerstand und guckt mal, wie ist das eigentlich? Wohin müsst ihr euer Gewicht verlagern? Wie gut muss euer Gleichgewichtssinn sein, damit ihr das überhaupt schafft, eine Hand hochzunehmen und nach vorne zu setzen und nicht umzufallen. Ne? Wir haben das gelernt mittlerweile, aber die Kinder müssen das üben. Die sind in einer völlig neuen Position, völlig neuen Perspektive. Und deswegen darf das auch Zeit brauchen, das auszutesten auch erstmal. Und da spielt natürlich dann auch nochmal im Bereich Reflexintegration mit rein, aber vor allen Dingen ja auch wirklich so dass mein Gleichgewicht wiederfinden. Meine Mitte.
Ja. Und ich mache es genauso wie du, Sarah. Ich lasse die Eltern das auch ausprobieren und sage dann aber nochmal, wie fühlt sich's an, wenn ihr steif bleibt? Also wenn ihr wirklich im Vierfüßler kniet und man nicht wippt. Und wenn man das tatsächlich 2, 3, 4, 5 Minuten gemacht hat, stellt man fest, dass es total schwer ist, ein Körperteil hochzuheben. Also dann die Hand vom Fußboden zu lösen oder ein Knie fällt so schwer, einmal das zu lösen und auch dann das Gleichgewicht zu halten. Und durch diese Bewegungen, durch dieses rhythmische oder auch Schaukeln, ist das eben, die Gewichte werden immer wieder verlagert und dann ist es auch gar nicht so anstrengend, weil immer wieder abgewechselt werden zwischen den Armen, den Beinen, auch manchmal nach rechts und links, in erster Linie vor und zurück. Aber so verteilt sich das Gewicht gut und ist gut fürs Gleichgewicht auch.
Und wenn wir jetzt sehen, was da eigentlich alles an Vorbereitung dazu gehört, du hattest es ganz am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, das ist ja auch etwas, was so eine häufige Frage ist, kann ich das irgendwie fördern oder sollte ich das fördern, dass mein Kind ins Krabbeln kommt? Und du hattest ja schon so ein bisschen angesprochen, dass das auch was damit zu tun hat, wie die Hirnreife ist, ne? Also um die Koordination auch hinzubekommen zwischen linker und rechter Seite. Was würdest du sagen? Krabbeln fördern? Ja, nein, vielleicht?
Also im PKIP ist es ja immer so, dass wir die Babys schon unterstützen möchten, aber es gibt hier kein, ich sag's jetzt mal, Trainingscamp. Also man kann einfach mal schauen, wie weit ist das Kind? Oder woran liegt es denn? Wenn ich dem Baby im Schalengriff, was wir ganz am Anfang schon hatten, das Gewicht im Rumpfbereich abnehme, indem ich es vorsichtig nach oben hebe. Und dann kann ich schauen, was passiert. Kommen da schon Krabbelbewegungen, wenn es vom Gewicht weicher wird? Oder fängt das Baby dann wieder an und, ich sage jetzt mal, schwimmt oder geht in den Flieger? Und dann kriegt man als Eltern oft nochmal einen genaueren Einblick, wo steht mein Kind gerade?
Ja, und dann kann ich eben gucken, sind das Dinge, wo ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehe mit meinen Spielideen oder mit meinen Bewegungsanregungen. Also wenn es zum Beispiel um die Stützkraft geht, in den Arm oder Bein, ne, kann ich ja auch in Bauchlage ein Spielzeug anbieten, dass mein Kind vielleicht mit einem Arm hochgreift. Das sind Sachen, die kann ich unterstützen. Aber das, was ich natürlich nicht fördern kann, ist die Hirnreife für die ganze Koordination und Körperkoordination. Das muss einfach erstmal mitwachsen.
Ja, ich habe die Woche im PKIP auch beobachtet, ich würde jetzt mal sagen, wie Trockenübungen beim Schwimmen. Also viele Babys machen das auch in der Rückenlage. Das könnt ihr vielleicht auch beobachten als Eltern. Wenn euer Baby in der Rückenlage liegt und ihr dem einen Wasserball anbietet, und dann sieht man manchmal auch so eine Art Krabbelbewegung halt auf dem Rücken. Und das ist auch total spannend zu beobachten, wenn dann abwechselnd eben die Beine, die Arme sich bewegen und fördert auch die Koordination.
Ja, dann haben wir ja schon ganz viel gehört. Ja. Dann ist ja das Thema symmetrisches und ungleichmäßiges Krabbeln auch immer noch mal wieder ein Thema. Und wenn wir da drauf gucken, können wir sehen, dass manchmal die Kinder nicht einfach nur im Krabbeln sind, sondern vielleicht mal das linke und mal das rechte, also den linken und mal den rechten Fuß aufstellen in der Bewegung. Das hat ganz häufig was damit zu tun, mal auszuprobieren und auszutesten, wie bewege ich mich eigentlich, wie kriege ich Festigkeit, wie kann ich mich gut abstützen. Das sind Situationen, das gehört einfach auch so ein Stück zu dieser Körpererfahrung dazu, und dass ich dann vielleicht auch irgendwann in den Stand komme, mit meinen aufgestellten Füßen beispielsweise. Und dann gibt es aber die Situation, dass Babys dauerhaft asymmetrisch krabbeln. Das bedeutet, dass ein Bein beispielsweise in der Krabbelposition ist und das andere Bein entweder aufgestellt ist oder so hinterhergezogen wird. Und wenn wir das dauerhaft bei unseren Kindern sehen, dann lohnt es sich da einfach nochmal ein bisschen genauer drauf zu gucken, vielleicht auch nochmal zu überlegen, wie war das eigentlich beim Robben? War das eine gleichmäßig fließende Bewegung oder gab es da auch Asymmetrien, die mir dauerhaft aufgefallen sind? Also da einfach nochmal so ein bisschen sensibel drauf zu gucken. Es darf sein, wenn die Kinder was in der Hand haben, wenn die Kinder ein bisschen testen, wenn die Kinder die Beine wechseln, aber wenn mir dauerhaft auffällt, dass da eine Asymmetrie in der Fortbewegung ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall einmal drauf zu schauen.
Ja, Krabbeln ist ja auch kein Meilenstein mehr nach CDC. Was bedeutet das eigentlich für uns heute?
CDC ist ja das Center for Disease Control and Prevention, die immer diese Meilensteine rausgeben, wann ein Kind was können soll. Genau, Krabbeln ist kein Meilenstein mehr, bedeutet aber nicht, dass Krabbeln nicht wichtig für unsere Entwicklung und motorische Entwicklung wäre. Das bedeutet einfach nur für Eltern oder für uns auch als Kursleitung, Krabbeln muss nicht mehr im ersten Jahr passieren. Das heißt, Kinder dürfen rollen, robben, wie auch immer sich fortbewegen und von dort aus sozusagen von der Bewegung, die ich mache, in den Stand kommen und auch ins Laufen. Aber es muss der Zeitpunkt kommen, wo die Kinder die Krabbelbewegung erlernen, weil das einfach wichtig ist, ne? Diese gegensätzlichen Bewegungen und die Koordination linke Seite, rechte Seite. Das kann aber dann auch mit anderthalb passieren, wenn die Kinder anfangen, Pferdchen zu spielen oder Mama krabbelt vor, Papa krabbelt hinterher und dann kommt das Kind. Das darf dann nachreifen. Das muss sozusagen einfach nur nicht mehr im ersten Lebensjahr passieren, aber vom Grundsatz her sollte Krabbeln erlernt werden im Kindesalter.
Ich beobachte auch, oder ganz viele Eltern denken ja eben so klassisch, das Baby liegt auf dem Bauch, irgendwann robbt es oder es dreht sich und dann krabbelt es und danach läuft es erst. Oft beobachten wir es aber in einer anderen Reihenfolge, dass viele Babys, genau, sie drehen sich, sind in der Bauchlage, manche robben auch und dann fangen sie an, sich hochzuziehen, stellen sie schon hin, um dann aber aus dem Stand wieder zurückzugehen und zu laufen. Das beobachte ich in den Kursen oft, dass viele Eltern dann Sorge haben, oh, wird mein Baby gar nicht krabbeln, wird das direkt laufen. In meiner Praxis, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sarah, erlebe ich eben oft, viele stellen sich hin und viele krabbeln auch Treppen hoch. Auch das ist ein Krabbeln, wenn die da versetzt hochgehen und gehen dann aber aus dem Stand eben wieder runter. Und krabbeln eben zu dem anderen Gegenstand, um sich dort dann am Stuhl hochzuziehen, dort anzugucken, runterzugehen, wieder zum Tisch zu krabbeln, dort hochzuziehen. Was beobachtest du, Sarah?
Ich kann das genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Ich, super. Also ich erlebe das tatsächlich auch genauso. Ja, damit haben wir ja schon ganz viele Aspekte des Krabbelns besprochen. Oder was sagst du, Franzi? Fehlt dir noch was ganz Wichtiges?
Ich hätte jetzt nur überlegt, so aus Perspektive des Babys ist das total spannend. Das, was wir am Anfang gesagt haben, das Beste, was ihr machen könnt, lasst euer Baby auf dem Fußboden, dass es frei rechts, links drehen kann, dass es kreiseln kann, dass es in den Vierfüßler kann und dann kommt alles von alleine. Also da braucht ihr gar keine Panik haben. Das kommt alles von alleine. Ihr könnt Ideen eben zum, wie kann man Krabbeln auf dem Rücken mal anbieten. Man kann gucken, dass man Spielzeug eben nach oben anbietet, dass die Kinder sich hochstützen müssen, so zusammenfassend und dann einfach beobachten. Manche Kinder stehen erst auf, gehen dann runter und krabbeln. Und wie Sarah gesagt hat, wenn das Baby auch mal ungleichmäßig krabbelt oder asymmetrisch ist das, wenn es mal ist, gar kein Problem, sollte es irgendwie immer sein, dann macht es Sinn, irgendwie mal nachzufragen. Hast du denn auch ein schönes Zitat für uns am Ende, Sarah?
Natürlich haben wir ein Zitat, wie jedes Mal. Diesmal ist es von Remo Lago und beschreibt einfach nochmal ganz toll, finde ich auch, so diesen Prozess in Bewegung zu kommen und Entwicklung zu erleben. Und zwar sagt er, ein Kind braucht nicht Anerkennung für das Erreichte, sondern dafür, dass es sich bemüht hat.
Das ist sehr schön.
Und mit diesen schönen Worten schließen wir für heute. Wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit, einen schönen Sonntag, wenn ihr uns direkt am Sonntag gehört habt. Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr Ideen habt, uns daran teilhaben lasst, was ihr gerne mal hören würdet von uns. Und freuen uns dann auf die nächste Folge in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.